MCOtalk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Ihr lieben Menschen dort draußen, ich freue mich ganz wahnsinnig, denn heute steigen wir mit einer ganz spannenden Frage in diese Podcast-Folge ein. Liebe Lea, hallo. Liebe Silvana, hallo. Geht's euch gut?
Ja, wunderbar.
Sehr schön. Das war nicht die Frage. Die Frage lautet, was machen diese Gefühle mit uns? Wir sind ja hier beim MCOtalk. Ihr beiden seid Fachfrauen in Sachen Emotionen, Emotionsregulation und Emotionswissen. Jetzt ganz ehrlich, Gefühle bewirken so viel in uns. Die machen so viel mit uns. Die machen uns feinfühlig, fröhlich, traurig, sensibel, laut und leise, je nachdem. Die machen uns manchmal hellhörig. Vielleicht machen sie uns sogar tollpatschig und übergriffig. Was machen Gefühle mit uns?
Was machen sie nicht mit uns?
Oh, eine Gegenfrage. Das nimmt ja eine spannende Wendung hier. Habt ihr so eine spontane Bauchantwort, was Gefühle mit uns machen? Wir wissen ja, wir machen auch ganz viel einfach so im Gehirn, aber was passiert im Herzen oder im Körper, wenn wir fühlen?
Ja, erstmal unterscheiden wir ja immer in Emotion und Gefühl. Und wenn wir uns da die Definition von Emotion anschauen, also es heißt in der Forschung, Emotionen sind kurze biopsychosoziale Reaktionen auf spezifische Ereignisse, die unser Wohlbefinden berühren und die meist eine sofortige Handlung erfordern. So, wollen wir das mal auseinanderklamüsern?
Also total gerne, total. Also, es ist ja so, wir sind ja hier jetzt, auch die Zuhörenden draußen, das ist uns ja alles nicht so ganz unbekannt, aber nichtsdestotrotz ist gerade diese Definition, die so wichtig ist, die ist ja auch so vollgestopft mit wichtigen Einzelheiten, dass es ganz gut ist, wenn wir die nochmal auseinandernehmen.
Ja, auf jeden Fall, da steckt ganz schön viel drin. Also Emotionen sind kurze biopsychosoziale Reaktionen. Also sie sind biologisch. Die machen etwas mit unserem Körper. Ja, der Blutdruck steigt oder sinkt. Das Herz bollert mehr oder weniger. Vielleicht passiert auch was im Magen. Biologisch. Sie schütten Hormone und Neurotransmitter aus. Ja, die machen etwas mit uns, mit unserem Körper.
Also die berühmten Stichworte, die man ja auch überall so allgemein hört, Cortisol, Serotonin, was weiß ich, was alles ausgeschüttet wird in unserem Körper. Ich bin ehrlich, ich kann es mir gar nicht immer merken. Ich gucke es mir auch als Fachfrau natürlich immer wieder an, aber am Ende ist das so ein tiefes Wissen, dass ich immer so denke, oh krass, ich muss verstehen, wenn eine starke emotionale Reaktion kommt, dann passiert in unserem menschlichen Chemiebaukasten was.
Genau, das ist richtig. Ne? Bei einer Angst passiert etwas anderes als bei einem Ekel zum Beispiel im Körper. So. Sie sind psychologisch, das heißt, sie machen etwas mit unseren Gedanken. Ja, sie lösen Prozesse aus in unserem Gehirn. Und sie sind sozial, Emotionen wollen gesehen werden. Ja, bevor wir die Sprache hatten wir schon die Körpersprache, die Emotionen. Sie sind sozial, sie wollen gesehen werden. Auf ein spezifisches Ereignis, also etwas im Außen passiert, was unsere oder ja auch im Inneren, was eine Emotion auslöst und die meist eine sofortige Handlung erfordern. Du wirst wahrscheinlich sofort reagieren, ja, wenn der Hund, der Große, mit fletschenden Zähnen auf dich zugerannt kommt, dein Wohlbefinden ist berührt davon, vielleicht nicht gerade positiv, dann wird das eine Handlung in dir auslösen. Und zwar sehr baldige.
Ja, also stimmt auch vielleicht tollpatschig und übergriffig.
Genau.
Ja, du willst was sagen. Ja.
Wir unterscheiden und man merkt ja auch direkt, wie man unterscheidet, je nach Emotion, welches Handlungsprogramm da aktiviert wird. Wenn du einen Ekel spürst, wenn du dich jetzt in eine Situation reinspürst, wo du Ekel spürst, dann hast du direkt ein ganz anderes Bedürfnis, was du als nächstes tust, machst, versus wenn du Interesse oder Freude spürst. Das heißt, und manchmal ist es gar nicht so die Betitelung, weil du hast eben gesagt, vielleicht kann ich mir die Neurotransmitter auf Anhieb gar nicht merken oder Hormone, sondern aber das Gefühl, ne, das, was mit uns passiert, das Handlungsprogramm, was da abläuft, da können wir uns sehr gut reinfühlen.
Das stimmt. Also ich merke auch im Coaching, und vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, ja, das Wissen im Hintergrund zu haben, ist total wichtig als Emotionscoach. Aber in der konkreten Coaching-Situation ist es zum Beispiel, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mimisch geschult bin und sehe, oh Gott, da kommt gerade Ekel hoch, dass ich dann da reingehen kann, dass ich das vielleicht benennen kann und dass ich genau in der Lage bin, auch verbal, das, was ich da sehe, was sich gerade biochemisch im Körper abspielt, dass ich das in guten Worten verpacke und spiegele.
Genau, da bist du ja schon ganz wunderbar bei der Mimikresonanz, ja.
Genau.
Ja, Emotionen wahrnehmen und richtig interpretieren und dann angemessen damit umgehen. Und ich wollte nur noch einen Satz sagen zu der Definition von Emotionen, und wir unterscheiden dann das Gefühl, ja, das Gefühl ist dann die Verkörperlichung, ja, dass ich spüre im Körper, dass es etwas mit mir macht. Ja.
Also das Gefühl ist nicht die kleinere Schwester von der Emotion.
Nee, das ist die Verkörperlichung. Ja, du kannst auch ein Gefühl nach Hunger haben. Du spürst Hunger, aber es ist noch keine Emotion. Ja, noch lange keine Emotion.
Wenn ich aber 3 Tage nichts zu essen kriege und verzweifelt bin, dann ist es eine Emotion.
Dann löst das Gefühl von Hunger vermutlich die Emotion Verzweiflung aus.
Schön.
Ja. Ja, man braucht auch griffige Beispiele in so einem
Ja.
Podcast. Ja, wunderbar. Also ich finde die Unterscheidung von Gefühl und Emotion, die geht uns, glaube ich, so gesellschaftlich hier und da auch ein bisschen verloren. Da gab es ja, ich würde mal sagen, in der Literatur der letzten 15 Jahre auch durchaus so ein bisschen eine Verwässerung. Vielleicht hatte man auch noch gar nicht unbedingt so klar, wie wichtig es ist, diese Thematik Emotionen genauer zu definieren. Wie seht ihr das? Gab es da eine Entwicklung so in den letzten Jahren, dass vielleicht auch aufgrund der neuen Forschungsergebnisse man da einfach das klarer beschreiben kann?
Also, was wir denken, was wichtig ist, ist, dass in dem alltäglichen Arbeiten, wir natürlich, wir lieben ja sowas, ne? Da so ins Detail reinzufuchsen, das macht uns total Spaß und finden wir auch sehr wichtig. Aber ich denke, für die alltägliche Arbeit mit Menschen, ob es Gefühl oder Emotion genannt wird, wichtig ist, dass man weiß für sich, da ist ein Unterschied. Das eine ist die Verkörperung, ne? Das ist nochmal ein Schritt weiter. Aber im alltäglichen Gebrauch bin ich auch ein Fan davon, ob man dann dem Klienten sagt, die Emotionen, die sie spüren oder Gefühl, da sind wir dann, uns ist einmal wichtig, klar zu machen, wo der Unterschied ist, und im alltäglichen Gebrauch sind wir dann da entspannt. Ich kann dir gar nicht jetzt per Anhieb beantworten, ab wann die Wissenschaft da so konkreter reingegangen ist. Das weiß ich gar nicht.
Diese Unterscheidung, ne? Ja,
Genau.
es gab ja vor Jahren so ein sehr bekanntes Buch, das dann auch meiner Meinung nach lange so, ich sag mal, im allgemeineren Gebrauch das Werk war, und es sprach halt nur von Gefühlen. Die Welt der Gefühle hieß das, glaube ich, auch. Also das war schon ein sehr eingeschränkter Begriff, und man hat ja dann auch sehr lange diesen Gefühlspotpourri, und es gibt ja unendlich viele Gefühle. Ja, das stimmt. Aber man hat dann, viele Menschen haben dann Gefühl und Emotion gleichgesetzt. Und das Wissen um die Grundemotionen ist ja einfach auch total wichtig. Und da, glaube ich, wird es dann schon wichtig, hinzugucken und zu unterscheiden, ne?
So oder so wichtig, die Intention war nur zu sagen, wenn es jemand hört und sagt, ach Mist, ich sage manchmal Emotion oder Gefühl. Das in dem Kontext kann man da, glaube ich, entspannt sein. Guck mal, ich habe viel im Englischen gearbeitet. Emotions, da habe ich selten Feelings oder, ne, benutzt als Begriff. Aber klar, man sollte wissen, wo der Unterschied ist. Das ist auch wichtig, weil nur so, wir teilen das ja auch später noch, also wir arbeiten ja viel mit dem Motivkompass, nicht? Und es ist ja total wichtig zu unterscheiden, was genau passiert da eigentlich.
Mhm. Genau. Aber du hast recht, dass das Wort Gefühl ist im allgemeinen Sprachgebrauch zugänglicher. Ne? Die Klienten werden selten von Emotionen sprechen, sondern dann geht es um Gefühle. Wenn sie sie denn spüren können, ne? Das nimmt ja tatsächlich ab. Und da sind wir dann auch nochmal bei dem Punkt. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Ach, das ist schön, wenn du sagst, Gefühl nimmt ab. Da gibst du mir gerade eine total gute Vorlage. Es gibt einen Menschen, der hat in den letzten Jahren super viel dafür getan, dass unsere Gesellschaft sich mit diesem Thema nochmal anders befassen kann. Das ist Dr. Leon Winscheid. Der ist Psychologe, der ist jung, spritzig, der bringt das Thema irgendwie in eine breitere Öffentlichkeit und der hat das Buch geschrieben, Besser fühlen. Und das ist, glaube ich, immer noch Spiegel-Bestseller. Sag mal, können wir denn besser fühlen? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum eigentlich nicht?
Definiere besser. Meinst du intensiver? Meinst du sich bewusster sein, was man fühlt? Also wie ist das gemeint? Weißt du, weil zum Beispiel du hast eben angesprochen, ich sehe, dass eine Klientin Ekel spürt und dann durch die Resonanzaussagen kann ich das gut aufgreifen. Mhm. Die Frage ist ja, ist die Person sich in dem Moment überhaupt darüber bewusst, ne? Welche Emotion da gerade aktiviert, getriggert wurde? Und wenn ja, versteht sie, hat sie ein Verständnis darum, warum kommt das eigentlich und was ist vielleicht auch die gute Absicht, ne, dieser Emotion. Und wenn wir besser definieren als ein besseres Verstehen über unser emotionales inneres Erleben, dann ja, da können wir alle noch gut weiter viel lernen. Die wenigsten, die unterscheiden ja zwischen negativen und positiven Emotionen zum Beispiel. Ne? Damit fängt es ja schon an.
Das stimmt.
Ob dieses Verständnis als ersten kleinen Schritt erstmal hat. Es gibt keine guten und schlechten. Es gibt angenehme und unangenehme. Ja, es gibt keine guten und keine schlechten.
Es ist lustig. Ich habe noch, das ist vielleicht ein Jahr her, da habe ich auf einer sozialen Plattform einen Post gesetzt. Es gibt keine guten und keine schlechten Emotionen. Und ich habe Kontra bekommen von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Doch, das darf man schon so sagen. Und also ich glaube, was die Menschen dann damit meinen, ist oft auch so eine Wirkung. Ja, wir wissen ja, dass es Emotionen gibt, die uns in verschiedene Richtungen einer direkt erfolgenden Handlung bringen, um jetzt mal so ein bisschen in unserer Fachsprache auch zu bleiben. Und wenn wir dann, was weiß ich, weil uns was so packt und ärgert, dann so vielleicht schnell aggressiv, dann ist das ja halt oft eine Wirkung, die vielleicht auch nicht so ganz angemessen ist, ja, in dem Moment, weil ich übermannt bin von der Emotion, weil was überschwappt in mir, weil vielleicht eine Kurzschlussreaktion erfolgt, so. Aber auch das ist ja nicht schlecht. Also es ist ja nicht, die Emotion wird durch meine Handlung ja nicht schlecht.
Nein, auf gar keinen Fall. Die Frage ist, bringt sie dich an das Ziel, wo sie hin möchte? Ja, dann wird es angenehm oder unangenehm, ja, oder zu viel oder zu wenig. Aber ein großer Faktor schon im Wohlfühlen bedeutet, dass du Klarheit hast über deine Emotionen. Und wie denkst du über sie? Denkst du über deine Angst, die ist schlecht für mich und ich will sie loswerden? Oder denkst du über sie, hey, die will mir vielleicht was Wichtiges sagen, vielleicht hat sie eine gute Botschaft für dich. Ja? Das bestimmt ja schon zu einem Teil, wie du dich fühlst. Ja? Wenn du immer läufst, also ich sage den Klienten ganz häufig diese Analogie von dem Wasserball, wenn du dir einen aufgeblasenen Wasserball vorstellst, im See oder im Meer. Ja? Wenn du versuchst, den runterzudrücken, unter Wasser zu drücken, dann wird das ganz schön anstrengend auf Dauer. Und je tiefer du versuchst zu drücken, desto anstrengender wird's. Und wenn du dann eine Sekunde oder eine Millisekunde nicht aufpasst, fliegt dir das Ding um die Ohren. Mhm. So ist das auch mit den Emotionen. Ja, je mehr wir versuchen, sie wegzudrücken und denken, nee, die wollen wir nicht haben, wir wollen die weghaben, desto vehementer wollen die zu ihrem Recht kommen. Darum stellen.
Ja, ich finde das Bild mit dem Wasserball auch noch durch einen anderen Aspekt wichtig. Du bist ja so konzentriert auf das Runterdrücken des Balles. Du vergisst ja das Schwimmen. Ja.
Ja.
Du bist gar nicht mehr so wirklich auf deine eigene, auf deine eigentliche Tätigkeit konzentriert, weil dich dieser Aufwand, dieser wirkliche Kraftaufwand des Runterdrückens ja so ablenkt vom Eigentlichen. Also wenn wir Gefühle, Emotionen unterdrücken, standardmäßig immer wieder, dann lenkt uns das vom Leben ab.
Genau, du vergisst das Schwimmen, du spürst den Sonnenschein auf der Haut nicht mehr, du nimmst deine Lieben am Strand nicht mehr wahr, ja, dir entgeht ganz schön viel. Ja,
ja, sehr spannend, sehr spannend.
Wir machen das ja hier ein bisschen anders mit, mit unserem Denken über Emotionen.
Ja, Gott sei Dank.
Wir unterscheiden in funktionale und dysfunktionale.
Ja, genau. Das ist ja, das ist ja so auch, ja, es ist so eine Grundhaltung eigentlich bei uns Emotionscoaches, dass wir immer gucken, kann ich mit der Emotion gut umgehen oder ist die irgendwie auf ein Gleis geraten, wo ich die Kontrolle über diesen Zug verliere?
Genau.
Ja,
genau. Du kennst es ja schon, unsere 4-3-3-Aufstellung der Emotionen.
Genau.
Von Dirk Eilert entwickelt wurde, wie so vieles andere Gute auch.
Ja.
Also wir, wenn wir uns die Emotionen, die 12 Basisemotionen, die elementar wichtig sind für unser Erleben, wie eine Fußballmannschaft vorstellen, die in einer 4-3-3-Aufstellung spielt, dann hätten wir in der Verteidigung 4 Emotionen mit Schuld, Angst, Trauer und Scham. Ja, die lassen uns eher wegweichen. Dann haben wir im Mittelfeld 3 kooperative Emotionen mit Interesse, Liebe und Freude. Die verbinden uns mit anderen Dingen oder anderen Menschen. Und im Angriff haben wir Ärger, Ekel und Verachtung.
Ja.
Und das kann man sich auch wirklich so vorstellen. Ja,
ja.
Ärger möchte nach vorne preschen und Verachtung ebenfalls.
Ja.
Dann haben wir im Tor die Überraschung, weil Überraschung nicht wirklich eine Emotion ist. Überraschung verstärkt die Emotion, die auf sie folgt, 3 bis 5 Mal. Ja,
ich glaube, das ist ja in den, Entschuldigung, wenn ich dir da so vehement ins Wort falle, das ist in den Ausbildungen, das ist ja Bestandteil der Basisqualifikation im M-Trace, das ist so eine Information, die wirklich dann wieder überrascht selber, ne? Weil man sich das gar nicht, das ist einfach nicht bewusst. Man, also wenn man es dann hört, denkt man, ach so, ja klar, aber dieses Wissen ist ja unglaublich, unglaublich wichtig.
Das
so
ist
ein
der
kleines
Moment,
Stück Wissen.
In den Gesichtern der Teilnehmer tatsächlich dann Überraschung zu sehen ist. Ne? Und jetzt verstehe ich mitunter auch.
Wenn wir aber, wenn man sich selber mal reinfühlt und überlegt, was sind so die Geschenke, über die ich mich am meisten gefreut habe, ne? War es meistens die Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ne? Man kommt nach Hause und auf einmal hat jemand vielleicht einen Blumenstrauß als Überraschung dahingestellt. Und dann ist die Freude oder die Dankbarkeit danach 3 bis 5 Mal so intensiv. Und auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo man vielleicht den Job verloren hat oder andere Sachen, wo man es hat gar nicht kommen sehen und das wirft dann viel intensiver raus.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Also wie gesagt, Überraschung steht im Tor und dann haben wir an der Seitenlinie den Stolz stehen. Und da gibt es tatsächlich einen guten und einen weniger guten. Wir unterscheiden beim Stolz und den erlauben wir uns ja häufig nicht, den authentischen Stolz. Was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Also ich habe etwas getan, worauf ich stolz sein kann. Den sehen wir als richtig gut an, weil der macht uns jeden Tag wie ein guter Trainer an der Seitenlinie immer ein bisschen besser.
Ja.
Und dann haben wir den anmaßenden Stolz oder auch hubristischen Stolz. Ja, das ist, der wird auch häufig mit Arroganz gleichgesetzt.
Ja, das ist so dieses, die Nase mal ein Stück höher ziehen und denken, ich bin dann vielleicht doch ein bisschen was Besseres als die anderen.
Genau.
Der bessere Coach oder so, ne?
Genau, ja, ich sehe gut aus und bin intelligent, habe Talent, bin ich stolz drauf. Ja, da kann man ganz wunderbar dankbar für sein, weil man etwas Gutes mitbekommen hat. Aber das ist kein Grund, um authentischen Stolz zu fühlen.
Mhm. Ja, die berühmte Frage, die damit verbunden ist, ne, aus dem Resource Meeting, das kennen ja unsere Zuhörenden wahrscheinlich auch. Was hast du heute durch dein Handeln bewirkt, worauf du stolz sein kannst? Mhm, es geht darum, dass ich aktiv bin.
Ja.
Und durch diesen Stolz in mir wecken kann.
Genau, und das dürfen wirklich Kleinigkeiten sein. Ja, also im Schülercoaching sage ich ganz häufig, ich hatte keine Lust, die Vokabeln zu lernen. Ich habe es trotzdem gemacht, da darfst du stolz drauf sein. Ja, du hast was getan, was dich voranbringt. Ne? Und das, davon will man dann morgen mehr.
Mhm.
Und das ist, ne, das ist schon mal ein Aspekt, wie du über deine Emotionen denkst. Ja, die tun etwas für mich, wie eine gute Fußballmannschaft. Oder die sind gut oder schlecht, bestimmt schon, wie du dich fühlst. Ja, also auch nicht mal die tollste Fußballmannschaft der Welt würde sagen, wir sind so genial, wir spielen heute ohne Verteidigung.
Ja, ja, das stimmt. Auch
in jeden einzelnen Spieler, damit wir unser emotionales Leben gut leben können.
Das ist für die Klienten auch oft ein Aha-Effekt, ne, zu verstehen, das ist ein wichtiges Teammitglied hier. Ich mag das vielleicht nicht gerne, ne, ich spüre nicht gerne Angst oder ich spüre nicht gerne Scham, aber das ist ein wichtiges Mitglied. Und dann ist die nächste, wenn du sagst, besser fühlen, in Anführungsstrichen, ein besseres Verständnis zu kriegen, dann gehen wir tiefer rein und gucken, okay, was sind denn die emotionsspezifischen Trigger, Funktionen und Bedürfnisse?
Mhm.
Jede dieser Emotionen hat Trigger, eine Funktion und möchte ein Bedürfnis erfüllen.
Mhm.
Und das überhaupt zu verstehen, ja, so eine Angst, wir sagen immer, weißt du, wenn du an der Klippe stehst und du hast Angst, dann hat die eine ganz emotional, ne? Die sagt, geh mal 3 Schritte zurück.
Ja.
Aber super gut, dass etwas vorbereitet wirst und du weißt, ich bin kompetent und du spürst trotzdem eine Angst, dann ist die Frage, ist da eventuell eine Dysfunktion?
Mhm.
Dann unterscheiden wir noch zwischen, dass eine Emotion blockiert oder auch übersteuert.
Mhm.
Genau, und das ist das, dass man ein tieferes Verständnis kriegt. Und es fängt überhaupt erstmal an mit, es gibt keine schlechten und guten Emotionen. Und dann erstmal, die sind Teil meines Teams. Und das macht schon ganz viel mit den Klienten.
Mhm. Ich habe gerade so einen Gedanken, es heißt ja immer auch von vielen, ich nenne sie mal Trainer da draußen in der großen, weiten Welt des Coachings oder auch wenn wir die Kreise weiterziehen, also Mentalgeschichten oder auch spirituelle Ansätze. Wir müssen also unsere Emotionsregulation lernen. Aber ist nicht, bevor ich regulieren kann, das Wissen zuerst angesagt?
Ja.
Silvana lacht.
Ja, es wäre so schön, ne? Und dann sind natürlich so Bücher wie Besser fühlen, ey, mehr davon. Ja, egal, was wir über Emotionen lernen, das hilft ja schon, uns besser zu verstehen, ne? Auch, ja, jedes Buch ist da willkommen, weil es bleibt von jedem Buch irgendetwas Gutes hängen.
Ja, das stimmt. Es könnte sogar ein Roman sein, der eine Geschichte erzählt, in der es stark um Emotionen geht oder um eine Erfahrung, wo eine emotionale Reaktion da ist, wo jemand stark mit Gefühlen unterwegs ist und sich da halt dann häufig auch emotionale Reaktionen dranhängen, worüber wir lernen. Also erst etwas lernen über Emotionen, Wissen erwerben, egal auf welchem Weg, und dann klappt es auch besser mit der Emotionsregulation.
Genau, dann klappt es besser mit dem Spüren, ne, in mich hineinfühlen. Und wir haben da ja so etwas, was wir ganz liebevoll den Rumpelstilzchen-Effekt nennen.
Ach, wie schön.
Effekt-Labeling genannt, aber wir mögen Rumpelstilzchen.
Genau, in der Forschung heißt es, wie Lea schon sagt, Effekt-Labeling. Wir sagen ganz liebevoll Rumpelstilzchen-Effekt dazu. Wenn du deine Emotionen für dich benennen kannst, verliert sie schon zum Teil die Macht über dich.
Ja.
Also wenn du für dich selber benennen kannst, was fühlst du denn gerade, dann verliert sie, wie Rumpelstilzchen über die Königstochter, die Macht über dich.
Ja.
Ja, das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Und ja, das ist tatsächlich im Coaching, wenn wir darüber sprechen mit den Klienten, das hören die mitunter zum ersten Mal.
Ja.
Wenn wir dann noch weitergehen können, über Emotionswissen zu sagen, okay, was war denn der Trigger? Ne? Also was sind denn Trigger für Emotionen? Und ich spüre eine Angst und jetzt habe ich aber ein anderes Ohr, ein anderes Auge, in Anführungsstrichen, um hinzuhören. okay, was genau wird da bei mir gerade bedroht, ne? Wo nehme ich subjektiv jetzt eine Bedrohung wahr? Das gibt uns ja einen ganz anderen Fokus auch für unser inneres Erleben, unser inneres Verstehen.
Ja, das stimmt. Also, jetzt haben wir aber hier schon eine Menge zusammengefasst und vieles davon wissen wir ja als Emotionscoaches, also ihr sowieso, aber auch wir, und da nehme ich mich jetzt mit rein, die als Emotionscoaches ausgebildet sind und arbeiten. Und trotzdem ist es echt immer wieder gut, mal nochmal so ein Erinner-mich zu kriegen, ne? So, als wird immer mal so eine Kugel ranfliegen, wie in Harry Potter, die dann aufgeht und mir so den ein oder anderen Hinweis nochmal gibt, was es einfach gut ist, mir selber als Coach an Wissen immer wach zu halten, damit ich es gut auch meinen Klienten, die vor mir sitzen, weitergeben kann und transportieren kann. Ne?
Und auch fürs eigene Erleben. Wir haben heute Morgen auf dem Weg ins Institut, haben uns doch unterhalten, wie spannend es auch einfach ist, dass Emotionen, die mit der Sache nichts zu tun haben, unsere Entscheidung, unser Handeln in einer anderen Situation beeinflussen. Also ich spüre Ekel auf dem Hinweg zu einem Termin, bin noch in dem Ekel drin und verhalte mich ganz anders, als wenn ich vielleicht den Blumenstrauß morgen früh auf dem Tisch stehen gehabt hätte.
Ja, das stimmt. Oh, das ist ja gerade hier auch ein Riesenappell, wie bereite ich mich auf ein Coaching vor, ne?
Genau, da hat Regulation ja nochmal einen ganz anderen Fokus. Wie geht's da rein? Mit so einem Mörb? Ich bin gerade in Hundekacke getreten, so ungefähr, ne?
Ja.
Ich das nicht gut zu regulieren, gerade als Coach auch.
Wie macht ihr das vor einer Coaching-Sitzung? Da hat ja wahrscheinlich jeder so seine eigenen, ich nenne es mal Rituale, in so eine Sitzung reinzugehen.
Also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich Zeit habe vor dem Start und auch zwischen den Sitzungen. Ich gönne mir da oder versuche mir eine halbe Stunde Zeit zu gönnen zwischen den Sitzungen und auch vor dem Start, dass ich mir es hier schön machen kann. Mir ist auch wichtig, dass die Praxis schön aussieht, dass wir uns, Lea ja genauso, dass wir uns wohlfühlen, dass die Klienten sich wohlfühlen und dass so eine, wie sagte es eine Ausbildungsteilnehmerin, dass wir hier so einen Safe Space haben.
Ja, genau.
Da ticke ich, glaube ich, total gleich, wenn nicht, also ähnlich, wenn nicht gleich. Genau, Praxis, lustigerweise, also was auch sich selber anziehen, bei mir hat es auch ein bisschen, je nachdem, auch wenn ich online arbeite, bin ich zum Beispiel, habe ich auch, mein Outfit an, als ob ich jetzt...
Also nicht oben Blüschen, unten Jogginghose.
Genau, nee.
Der Rockengweider ist vor auch online immer ordentlich angezogen.
Also nicht immer, who knows, aber prinzipiell ja. Genau, ja. Und genau, ein gut vorbereiteter Raum. Was wir auch immer in den Ausbildungen machen, sich kurz vor noch mal eine Minute nehmen und alles, was jetzt gerade nicht dazugehört, draußen zu lassen. Anzusprechen.
Ja.
Genau, ja.
Ja, das ist bei mir in der Tat auch ähnlich. Also wenn ich im Präsenz coache, dann ich halte mich auch vorher im Raum auf, um auch so ein Stück in die Energie des Raumes zu gehen. Und ich nach den Coachings, also ich will nicht sagen, ich reinige den Raum, aber ich lasse auch so ein Stück nachklingen, was da war und nehme auch von dem Prozess Abschied. Also ich gehe dann mal raus, dann trinke ich nochmal, gehe ich nochmal rein, dann setze ich mich nochmal auf meinen Sessel und fühle das auch nochmal nach. Ne? Und daran kann ich dann auch nochmal anknüpfen, wenn es weitergeht im Prozess und Klientin kommt zur nächsten Sitzung. Ich hole mir meine Unterlagen raus, die lege ich immer schon vorher in den Raum, also auch irgendwie um so ein Stück eine Gegenwart zu schaffen.
Das erinnert mich an eine Situation, also leider überhaupt nicht so, da hatte ich in Köln ein Coaching und ich hatte in Köln ein Büro angemietet und ich saß im falschen Büro und dann rief die Klientin, ach, ich wollte nur schreiben, ich bin unten. Sie verzögern sich und ich saß in dem vorbereiteten Raum und dachte, ich verzögere. So, und dann bin ich in das andere Büro gefahren und da war überhaupt nichts vorbereitet. Da lag irgendwie noch alles querbeet. Und dann hilft doch einfach mal annehmen, dass es gerade ist, wie es ist.
Das stimmt.
Spannend mit nicht 5 Minuten vorher Zen umzugehen, sondern genau, das ist, wie es ist dann.
Das ist sehr schön.
Und dann hilft uns ja auch immer sehr, dass wir die M-Choice-Prozesse immer ressourcenorientiert abschließen. Ne? Also, wie es dir da geht, ne? Wir haben ja immer, hat sich ja etwas verbessert und wenn es nur ein paar Punkte ist und wir hören mit dem guten Gefühl auf und das
Das ist einfach gut. Ja, das merke ich beim Abschluss der Coaching-Sitzung bei den KlientInnen durchgehen, dass wenn ich am Ende auch noch mal sagen kann, Mensch, guck mal. Manchmal ist es auch so, je nachdem, was wir für eine Arbeit gemacht haben, ob es eine innere Teilearbeit war oder eine Aufstellung. Wenn was während des Prozesses so bahnbrechend augenscheinlich passiert ist, die Leute wissen das ja, die haben, also meine Klienten, die erzählen mir teilweise auch, kürzlich hat mich eine Klientin angefunkt und sagte, oh, jetzt sind die Gedanken wieder da. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wie war nochmal das Bild? Schau mal, so und so war das aufgebaut. Ich gucke dann in meine Unterlagen. Ich habe ja jetzt auch nicht alle Aufstellungsbilder aller Klienten irgendwie im Hinterkopf. Ich schaue dann rein, sag, guck mal, das war so und so. Was weiß ich, das war eine Bühne oder das war, in dem Fall war es irgendwie ein Restaurant. So. Und da haben die gesessen und da hat der gestanden und fühle ich da nochmal rein. Und dieses nochmal hervorholen können, wenn in so einem Prozess sowas ganz Irres passiert ist und ich kann dann am Ende auch nochmal sagen, Mensch, und guck mal, wie der Anteil da so genial reagiert hat und was da passiert ist. Ne? Oder auch mal sagen, Mensch, guck mal, wie sich da plötzlich die Angst gelöst hat, wie die so durchlaufen durfte durch dich und was dann daraus erwachsen ist. Das ist für die Klienten auch immer nochmal so ganz beeindruckend. Also wirklich, da kommt am Ende nochmal fast sowas wie Ehrfurcht hoch. Ne?
Das stimmt, ja. Ja, auch erlebt zu haben, dass man es matchen kann, dass man es handeln kann, ne? Ja. Das ist ja eine enorm wichtige Erfahrung.
Ja, also dass das mit dem Management der Emotionen auch wirklich funktionieren kann. Ne? Weil viele kommen ja auch in einem durchaus verzweifelten Zustand. Weil sie es halt, deshalb kommen sie ans Emotionscoaching, weil sie nicht mehr damit umgehen können, weil das zu übermächtig wird und sie immer wieder einholt.
Ja, ich hatte letzte Woche so einen sympathischen jungen Mann, noch Grundschüler, und das war so schön. Wir haben erstmal über die 4-3-3-Aufstellung geredet und über Emotionen an sich, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und er saß dann da und war sichtlich berührt. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was ist denn gerade los in dir? Und dann guckt er mich an und sagt, ich habe gerade das Gefühl, dass du mir helfen kannst. Das ist doch echt.
Cool. Ja, super.
Genau.
Ne? Ja, wir haben manchmal, also unsere Kollegen kennen das ja auch, und es gibt ja ein Ausbildungslevel, wo wir einen Zauberstab bekommen. Ja. Aber wir haben halt, ich glaube, wir haben wirklich mit dem Emotionswissen, das wir den Menschen auch liefern und dass wir ihnen zeigen können über die Arbeit, du kriegst das in den Griff, du kannst es handeln, haben wir wirklich den Zauberstab manchmal in der Hand. Ne?
Und vor allen Dingen ganz wichtig, wir geben den Zauberstab dem Klienten. Ne? Denk an die Mikroübungen, ne? An Selbstregulation. Ich hatte jetzt einen Klienten, der kriegt die Aufgabe, den Stolz zu aktivieren. Ja? Und das ist ja der Zauberstab weitergeben.
Genau.
Er geht jetzt in kleine Herausforderungen, wie Silvana eben sagte, ne? Und die können immer, immer wieder neuer. Und das wird immer ein bisschen wachsen. Das heißt, wir geben den Zauberstab ja weiter. Ne? Darum geht es ja auch, dass die Klienten Methoden mitkriegen, wie sie ihre Emotionen regulieren können. Mhm. Dann einmal, ohne da jetzt weiter einzusteigen, tiefer duale Aufmerksamkeitsfokussierung, ne? Also wirklich die Regulation.
Machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge.
Ja, aber das Verständnis, sie sind Teil meines Teams, ne? Und ich kann da auch wirklich manche Player oder Playerinnen noch bewusster hochholen, wie den Stolz. Das ist ja ein kompletter Mind-Change, den die so gar nicht kannten eventuell.
Ja, gerade beim Stolz finde ich es immer total verblüffend. Ich finde, der Stolz, der hat, wenn der etabliert wird, wenn das gelernt wird, also auch wirklich aufgebaut über eine längere Zeit, es hat eine enorme Wirkung und beeindruckt die Leute auch so.
Ja, wir brauchen es nur trainieren ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, wer da geschrieben hat, das Gehirn ist nicht dafür gemacht, uns glücklich zu machen. Das ist dafür gemacht, unser Überleben zu sichern, ja, fürs Glück. Und fürs Wohlbefinden müssen wir schon ein bisschen selber sorgen. Ne? Gerade Stolz, den dürfen wir tatsächlich ein bisschen üben. Wir erlauben ihn uns nicht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich habe noch eine Frage mitgebracht rund um das Thema Gefühle, Gibt es wirklich Menschen, die gefühlsarm sind? Es gibt ja so im Streit, sag mir schon mal, boah, du bist aber gefühlsarm.
Mhm. Gefühlskalt, ja. Super. Ja, aber das, was du gerade gezeigt hast, ne, auch wenn es nur nachgespielt war, war deutlich Verachtung. Und ja. Verachtung tötet Empathie. Ja, also im Streit, wenn wir in das Gefühl gehen oder jemanden abwerten, um uns selbst aufzuwerten, auch die Verachtung hat ja eine gute Funktion für den Moment, werden wir empathielos. Und ich glaube, das ist das, was dann häufig im Streit einem an den Kopf geworfen wird. Das kann also tatsächlich passieren.
Und die Frage ist ja auch immer, wie viel kriege ich mit vom Gegenüber und wie viel fixiert die Person? Ne? Das ist natürlich auch Persönlichkeit, da spielt die Kultur mit rein, da spricht etliche mit rein. Ne? Nehme ich jemand vielleicht als, wie du sagst, gefühlsarm wahr, ja? Oder, also, wir kennen dich und deine Mimik. Ich würde niemanden als gefühlsarm wahrnehmen, ne? Aber da ticken die Menschen ja komplett unterschiedlich. Ja. Und das Gegenüber tickt auch unterschiedlich. Nicht alle können alle Mikroexpressionen, nicht alle, die wenigsten von uns können direkt alle Mikroexpressionen sehen, ja.
Ja, wenn wir uns auch bewusst machen, wie schnell die Prozesse dann sind. Und wir sind ja als Coaches, wenn wir da, also ich denke jetzt mal, vielleicht haben wir manchmal auch so einen Gedanken, wenn wir ganz ehrlich sind, dem einen oder der anderen Klientin gegenüber, boah, die ist aber so ein bisschen gefühlsarm. Oder so ein bisschen, ne, da sehe ich ja gar nichts und da kommt ja überhaupt nichts. Aber wir gucken halt nur bis vor die Stirn, ja. Und dass wir auch in unserer Haltung immer davon ausgehen, doch, der Mensch kann fühlen, auch wenn ich es vielleicht nicht auf Anhieb sehe.
Es gibt tatsächlich einen kleinen Teil Menschen, die gefühlsblind sind und die gefühlsarm sind. Ja, aber das ist,
da haben wir dann ja aber eine andere psychische Voraussetzung, ne? Also.
Und wir als Coaches achten ja auch immer versus Baseline sozusagen. Das heißt, wir sehen es ja schon. Und klar, wenn du vorher einen Klienten hattest, der ganz expressiv ist und der nächste Klientin, die Baseline relativ bescheiden ist, oder dass man weniger, ne, weniger direkt auf Anhieb so sieht, klar, dann kann das so mal so rüberkommen.
Aber da gibt es dann Möglichkeiten, etwas zu sehen. Ne? So ganz ohne biologische Reaktion bleibt es dann nicht. Vielleicht sind es dann nur die Pupillen oder vielleicht nur der Atemrhythmus oder vielleicht nur das Zucken eines Winkels der Augenbraue. Ja.
Ja, und wir dürfen uns als Coaches ja auch schulen in dieser Wahrnehmung. Das heißt ja nicht, dass wir von Anfang an da total super toppy sein müssen. Das ist auch verzeihlich, nicht sofort alles zu sehen, sondern das zu üben und zu schulen und mit jedem Klienten mehr, der bei uns durch die Praxis in Anführungsstrichen läuft, erweitert sich unser Erfahrungsschatz und wir werden ja besser.
Deshalb sagen wir auch wirklich, dass Mimikresonanz gerade für Coaches unglaublich wichtig ist.
Ja.
Es ist einfach ein wichtiges, zusätzliches Tool, ja.
Ja, und ich finde auch so schön, also das, was uns zurückgespiegelt wird von Teilnehmern der Mimikresonanzkurse, es ist ja nicht so ein Lesen, Lernen im Sinne von Enttarnen, sondern es geht um das wertschätzende und zielgerichtete Miteinander, ne? Und
ja,
es macht nochmal, ne? Es ist nochmal so eine neue Sprache lernen.
Genau, die hilfreich sein kann. Genau.
Ja.
Sagt mal, gibt es eine Emotion, die unser Verhalten, unsere Vorgehensweisen und damit ja dann auch unser Leben irgendwie stärker am stärksten deutlicher als andere beeinflussen, vielleicht auch verändern? Oder sagt ihr, nee, komm, jede Emotion ist da gleich und hat das gleiche Potenzial?
So was fragt, da frage ich mich genau, definiere stärker, wie definiert man beeinflussen und so, weißt du das?
Da spricht doch der geschulte Coach aus.
Wie kann ich definieren? Das kann man auch keine valide Antwort darauf geben. Also so könnte ich das nicht. Deshalb, ich glaube, es gibt Menschen, bei denen die eine Emotion viel präsenter unterwegs ist als bei anderen.
Mhm. Ja, und
alle auch stärker einspielt, ne?
Genau.
Und alle Emotionen dienen ja immer dem Zweck, die Grundbedürfnisse zu erfüllen, ne, auf verschiedenen Wegen. Und dann ist die Frage, welches Grundbedürfnis ist denn allgemein im Leben so ein bisschen verletzter als andere? Dann wird es genau die Emotion aus dem Bedürfnisfeld sein, die dich stärker beeinflusst. Und so ist die Frage,
ist es eher
individuell zu beantworten.
Ja, ist es dann eher das emotionale Muster, das dann vielleicht auch über eine Lebenserfahrung entstanden ist, das dann stärker wirkt?
Ja. Ja, also, ne, und nochmal Bedürfnisse, warte mal, ja, sage ich einfach, ich will das jetzt wieder zurückziehen. Es kommt ja auch auf den Kontext an, um den es geht. Mhm. Also so einfach ist das nicht zu beantworten.
Okay.
Wo es ein bisschen einfacher zu beantworten ist, ist mit den Superressourcen. Mhm. Da kommt bestimmt in einer anderen Folge drin. Ja. Die beeinflussen unser Erleben tatsächlich anders.
Da freue ich mich schon drauf, wenn es hier um die Superressourcen geht. Vielleicht können wir die direkt in der nächsten Folge mal rausgraben. Gut, ich habe eine letzte Frage, ihr Lieben. Was ist eure Lieblingsemotion?
Ich muss lachen, weil wir alle wissen, was wir waren als Lieblingsemotion.
Genau, das ist richtig, aber wir können es ja trotzdem nochmal sagen.
Ja, willst du zuerst deine Lieblingsemotion sagen, bevor ich meine, die jeder weiß, sagen?
Weißt du, eigentlich wäre deine auch gerne meine, aber jetzt habe ich das Gefühl, das ist deine, deshalb...
Darfst du dir nicht mehr sagen.
Nee, also neben deiner, die gleich kommt, Dankbarkeit.
Ah.
Weißt du was? Nee, natürlich mag die Frage gar nicht. Entspannung finde ich auch toll. Sicherheit, weißt du, Freude. Ich lasse mich da gar nicht festlegen, ich lasse mich da überraschen.
Okay, ja cool.
Ja, meine liebste Emotion ist Berührtsein. Die sehe ich im Coaching besonders gerne. Berührtsein hat so einen Touch von Trauer und hat auch so einen Touch von Freude. Und die sagt dann auch häufig, boah, das habe ich so lange vermisst. Und jetzt habe ich es endlich. Und Berührtsein hat so die Kompetenz, das Wertesystem nochmal neu zu sortieren und aufzuzeigen, was ist wirklich wichtig. Und das ist meine liebste Emotion.
Ja, schön. Ich danke euch. Das war ein toller Talk heute mit euch. Und ich und bestimmt auch unsere Zuhörenden freuen sich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's euch schön, ihr zwei.
Wir auch. Tschüss.
Was war das? Ein tolles Gespräch. Es gab ein bisschen Basics, Grundlagen zum Thema Emotionen und auch Gefühle. Jetzt könnt ihr euch freuen auf nächsten Freitag, denn da haben wir zum ersten Mal einen Gast. Yes, ich freue mich schon. Lasst euch überraschen. Bis dahin eine gute Woche.